Wir haben über 30, 40.000 Kunden alleine. Das ist natürlich auch ein echtes Nischenprodukt. Wir sind ja spezialisiert auf diesen einen Bereich. Da kann man schon von ausgehen, dass wir auch wissen, was wir da machen. Ich meine, wir verkaufen ja hier Versicherungen und keine Fernseher oder ein Auto. Wir verkaufen irgendwie ein Stück Papier und da steht irgendwie ein Versprechen drin. Und wenn was passiert, dann hofft der Kunde einfach, dass es versichert ist. Der weiß doch gar nicht mehr nach 10 Jahren, was da in den Vertragsbedingungen drin steht. Also ich verkaufe doch nur Service. Was anderes verkaufe ich nicht. Und das ist, glaube ich, eigentlich so, dass der große Unterschied, den Kunden einen Service anzubieten, den es halt woanders so nicht gibt. Und das versuchen wir halt in allen Richtungen. Die Erreichbarkeit, versuchen tagaktuell jede E-Mail zu beantworten. Ja, das ist unser eigenes Kundenportal, was wir haben, wo der Kunde die Möglichkeit hat, seine Verträge einzusehen, umzuändern. Das kriegt man so auch nicht vom normalen Versicherer, weil für den die Nische zu klein ist, um das umzusetzen. Und ja, das alles führt dann irgendwie so dazu, dass man dann auch ein paar gute Bewertungen bekommt.
Im November vergangenen Jahres hat die Online-Marketing-Gesellschaft der Versicherungsbranche zum 7. Mal die UMGV Makler Awards verliehen. Und heute spreche ich mit Norman Nammert, dem Preisträger in der Kategorie Kundenbewertung und demjenigen, der ihm den Award überreicht hat, und zwar Frank Leitgeb von der LV 1871. Hallo, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
Hallo Marco. Hallo.
Norman, nochmal hier an der Stelle auch nochmal Glückwunsch zu deinem Award in der Kategorie Kundenbewertung, wie schon gesagt. Du warst das erste Mal dabei. Was ist denn dir so beim OMGV Award aufgefallen oder hängen geblieben?
Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Also mir ist aufgefallen, eure Strategie, besonders wie die Sache immer größer geworden ist. Tolle Leistung. Ihr habt das immer Step by Step, die Reichweite vergrößert. Ihr habt den ja, Ausgezeichneten und den Bewerbern allen die Chance gegeben, selber aktiv teilzunehmen und die Follower und Kunden dazu zu bewegen, für sie zu stimmen. Fand ich alles super. Bis auf die Auszeichnung selber, die hätte ich mir irgendwie persönlicher gewünscht, vielleicht beispielsweise auf der DKM oder so.
Das verstehe ich, daran arbeiten wir noch. Was ist denn an dem Wettbewerb oder an den Maklern aufgefallen?
An den Maklern aufgefallen. Naja, waren alle doch sehr aktiv, waren doch alle sehr bemüht, ihre Kundschaft halt auch davon zu überzeugen, für sie die Stimme zu erheben. Das ist mir aufgefallen.
Gut. Frank, du bist schon das zweite Mal auch Pate. Was ist dir denn aufgefallen in diesem Jahr?
Ja, zweites Mal Pater, hast du vollkommen recht. Deswegen habe ich schon ein bisschen mehr Vergleich jetzt als Norman in dem Fall. Aber bevor ich deine Frage beantworte, auch von mir nochmal Norman, herzlichen Glückwunsch. Wir haben es ja bei der, oder ich habe es ja schon gesagt, bei der Übergabe für mich absolut verdienter Sieger in diesem Jahr. Also von daher Glückwunsch nochmal an der Stelle. Warum du es bist, da kommen wir ja gleich schon nochmal drauf während des Podcasts. Aber mir ist aufgefallen, Marco, ich habe es auch, das habe ich schon gesagt, als wir die Preisübergabe hatten, die Qualität nimmt wirklich von Jahr zu Jahr zu. Das hört sich ja immer so ein bisschen an wie, ja, klar, das ist jetzt nichts irgendwie großartig Überraschendes oder Neues, aber mich hat es wirklich überrascht, mit was für Sprüngen man von Jahr zu Jahr da echt konfrontiert wird. Also ich kann mich erinnern, und da war ich nicht in der Jury, aber da habe ich den OMGV-Award ja auch schon verfolgt. So gerade in den Anfängen, da war wirklich auch die Zahl derer, die überhaupt nominiert waren, die überhaupt in Frage gekommen wären dafür, waren eher überschaubar. Mittlerweile hast du eine große Anzahl, und das, was mir aufgefallen ist, und auch das habe ich schon mal gesagt, ist, dass du die Leute ja auch mittlerweile in verschiedene Kategorien nominieren könntest. Also es gibt ja, also Norm hätte man auch nominieren können beim Thema Zielgruppe. Das hätte genauso gut funktioniert wie beim Thema Kundenbewertung. Und ich glaube, das zeigt auch so ein Stück weit, dass diese Themen auch nicht standalone funktionieren, dass sie immer integriert sind. Aber ich fand es jetzt dieses Jahr mal spannend für mich, auf das Thema Kundenbewertung tiefer oder ein bisschen intensiver drauf zu schauen, weil letztes Jahr war es ja neue Wege, neue Medien. Da ist es immer ein bisschen leichter, weil da kannst du sehr viel mehr deine eigene Meinung, deinen eigenen Gusto dann einfließen lassen. Hier geht es ja wirklich auch um harte Fakten zum Teil bei dem Thema Kundenbewertung. Und das war mal ganz spannend und habe diese Kategorie echt, echt schätzen und lieben gelernt.
Stimmt, die ist einfach, ich finde die auch, die ist ein bisschen underrated, weil ich finde nämlich genau, das ist ein Ding, was eigentlich jeder machen kann, wo einfach jeder ja eigentlich gutes Feedback von seinen Kunden holen kann. Eigentlich ist es ein Pflichtding auch, ne? Also wo ich denke, müsste eigentlich jeder machen. Machen aber noch gar nicht alle. Aber du hast recht, also ist mir auch aufgefallen, das sage ich auch immer jedes Jahr und ich weiß, es ist irgendwie eine Floskel, also ja, es wird besser, so ja, klar, muss man ja sagen, wenn man Veranstalter ist, nee. Es ist wirklich, wird besser und es ist auch schwerer für dich einfach in der Jury, weil die Qualität ist einfach so
Unbedingt.
hoch.
Absolut.
Wie ist denn für dich, mal von Versichererseite aus, ist denn auch allgemein der Online-Marketing-Stand in der Maklerschaft sprunghaft angestiegen in den letzten Jahren oder wie ist dann deine Wahrnehmung so?
Also, es ist immer schwierig, glaube ich, generell so Aussagen für die ganze Branche zu treffen, weil dafür ist einfach der Markt noch zu heterogen, als dass man es da irgendwie über einen Kamm scheren kann. Was natürlich auffällt, ist, also wir haben ja auch bei der LV 1871 so schon vor Corona angefangen, uns mit dem Thema intensiver zu beschäftigen und haben da ja auch so ein paar Themen ins Leben gerufen, die helfen sollten, einfach Brücken zu bauen in diese Social Media, Online-Marketing-Welt. Und was man natürlich gesehen hat, jetzt gerade nach Corona, das ist schon explodiert. Also da muss man wirklich sagen, da ist die Frage des, ob es jemand macht, wesentlich weiter in den Hintergrund getreten und eher die Frage, wie gut macht es jemand. Und ich würde mal sagen, so wenn du guckst, wie viel härter jetzt auch so dieser Wahrnehmungsfilter geworden ist für jeden Einzelnen da draußen, dann ist die Qualität schon wirklich jetzt, würde man sagen, auch durch Corona, aber nicht nur sicherlich, aber extrem nach oben gegangen. Und das würde ich in der Breite behaupten. Jetzt kann man sagen, so die Corporates, so die etwas größeren, die machen es eher so ein Stück weit auch etwas getragener, noch etwas eher so corporate-like. Da kommt jetzt das Thema so Corporate Influencer immer mehr auf, was, glaube ich, dem ganzen Thema noch ein bisschen mehr dann Persönlichkeit gibt. Aber du hast ganz, ganz viele Makler und dazu gehört ja auch Norm mit seinem Team. Die machen das auf eine sehr schöne, sehr persönliche Ebene. Und das merkt man, das ist einfach extrem viel mehr und viel besser geworden. In meinen Augen zumindest mal in den letzten Jahren.
Norman, wie sind deine Augen? Was sagst du so zur Online-Wahrnehmung der Maklerschaft?
Ja, also es ist meine Chance gewesen, die ich da gesehen habe, da aktiv zu werden, dort auch meinen Kundenstamm aufzubauen, weil ich eben schon noch sehe, dass da viel Handlungsbedarf gibt. Wobei man natürlich da auch ein bisschen unterscheiden muss. Die Ausschließlichkeit, die ist natürlich sehr handlungsunfähig, da irgendwas zu machen. Das wird dann halt schon sehr vorgegeben. Die Maklerschaft ist da schon sehr offen, was das angeht. Die können da schon Gas geben. Aber es ist halt auch so ein Generationswechsel, der jetzt erst noch stattfinden muss. Ja, meine Chance genutzt und so gut wie es ging umgesetzt.
Frank hat gerade schon gesagt, die LV 1871 hat auch schon ein paar Projekte ins Leben gerufen oder Angebote, um einfach Makler Online-Marketing-mäßig zu unterstützen. Wie siehst du es denn so als Makler? Findest du das, was Versicherer machen, unterstützungsmäßig, ist das schon gut oder was würdest du dir wünschen von Versicherern?
Schwierige Frage. Also für mich ist es alles zu wenig von jedem Versicherer. Ich komme aus allen Bereichen. Ich habe bei einer Ausschließlichkeit angefangen, bin Makler und bin mittlerweile Assekurateur. Ich kenn alle Facetten von der Versicherungsbranche. Ich mache es mein Leben lang. Ich habe bei meinen Eltern gelernt. Ja, selber selbstständig seit 21 Jahren. Mir war das immer zu wenig, was die Versicherer gemacht haben. Und das führt halt auch dazu, dass die Vermittlerschaft zum Teil wundersame Dinge selber machen. Und meine offene Kritik an die Versicherer.
Was sagst du, Frank, so aus Versicherersicht? Kannst du dem zustimmen?
Also die Kritik nehme ich natürlich erstmal an, das ist ganz klar, weil ich glaube, das ist immer so, das zeigt jetzt auch das Beispiel von Norm. Es ist ja eine super individuelle Geschichte. Was erwarte ich mir von überhaupt irgendjemandem? Und wir diskutieren das als Versicherer, zumindest für unseren Fall kann ich sagen, ja auch relativ extrem. Also, weil ihr seid selbstständige Unternehmer, Norman, und normalerweise kann man sagen, was hat jetzt ein Versicherer mit eurem Social Media Auftritt und mit eurer Frage zu tun, wie ihr euer Unternehmen im Netz präsentiert beispielsweise. Dafür gibt es natürlich genug Coaches und genug Externe, die da auch eben, wie gesagt, Hilfe anbieten, unterstützen. Ich glaube, in Richtung Ausschließlichkeit ist auf jeden Fall eine Flanke offen bei den Versicherern, weil das sind die eigenen Leute. Ja, und da ist, glaube ich, wirklich die Art und Weise, wie man die auch so ein bisschen am langen Arm verhungern lässt in vielen Fällen und ihnen dann so ein bisschen schrabbelige Homepages zur Verfügung stellt und vielleicht mal so ein Corporate Poster dann absetzen lässt. Das ist weit weg von dem, was es heute, glaube ich, braucht, um auch in der Ausschließlichkeit Relevanz in der Zielgruppe aufbauen zu können. Also ich glaube, da würde ich dem Norm zu 100% recht geben. Was den Makler dann wieder angeht, muss man auch immer schauen, was kannst du als Versicherer leisten? Weil letztendlich ist auch das immer ein bisschen ein Margenspiel. Ja, also wer nimmt sich jetzt das Thema auf den Hut? Also wenn wir unsere Marketingabteilung dafür einsetzen, Maklern auf dem Weg in Social Media zu helfen, um ihr Business zu skalieren und besser zu machen, dann ist es erstmal auf unserem Nacken. Dann ist es unser Geld, was wir einsetzen, dafür, dass andere damit ihr Geld verdienen können. Gleichzeitig, und das weiß der Norm auch, wenn man in allen Facetten der Branche unterwegs ist, werden die Margen ja nicht größer, sondern eher kleiner. Und jeder will natürlich dann sein Stück vom Kuchen auch haben. Also da ist ja auch der Makler selten bereit, ein Stück weit dann wegzugehen von Kotagevorstellungen, Serviceerwartungen und. Also es ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises am Ende. Aber ich glaube, und das war dann auch unser Credo, warum wir als Unternehmen uns stark auf das Thema gesetzt haben, war, dass wir gesagt haben, als reiner Maklerversicherer haben wir einen unglaublich hohen Anspruch und einen unglaublich hohen Wunsch, dass diese Gattung da draußen natürlich auch überlebt und nicht nur überlebt, sondern im Idealfall sogar der beste und wichtigste Vertriebsarm und Vertriebsweg zum Endkunden ist und bleibt. Und dementsprechend haben wir da gesagt, da wollen wir helfen, da wollen wir so gut es geht unterstützen. Und unsere Zielgruppe war gar nicht so sehr der Makler, der das schon sehr, sehr gut macht. Also wenn man so an die Anfänge zurückdenkt, also Marco auch bei dir, so ein Basti Kunkel, das war nicht unsere Zielgruppe. Also das war nicht die, wo wir gesagt haben, denen helfen wir jetzt, sondern es waren eher die Makler, die gesehen haben, gemerkt haben, wir müssten eigentlich mehr in die Richtung machen, wir müssten präsenter sein, wir sollten da mehr tun. Aber wie so oft, dieser Steigbügelhalter hat gefehlt. Also wie komme ich da jetzt rein? Und das war so ein bisschen der Ansatz dann bei uns zu sagen, da wollen wir gerne die Hürden senken, die Eintrittshürden senken, es ein bisschen leichter machen, vielleicht auch für den einen oder anderen da mal in diese Welt reinzuschnuppern, Hilfe zu bekommen in dieser Online- oder Social-Media-Akademie, die wir angeboten haben. Und das war so ein bisschen der Versuch, da wirklich ein bisschen Brücken zu bauen in Richtung Maklerschaft. Aber wie gesagt, der Kritikpunkt vom Norm ist angebracht. Das ist wahrscheinlich unterm Strich immer noch zu wenig, wenn man overall guckt. Aber wie gesagt, auch da die Erwartungshaltung super, super unterschiedlich.
Nochmal, komm mal zu dir, du bist ja echt schon, also wortwörtlich, ne? Du bist ja ausgezeichneter, du hast einen ausgezeichneten Ansatz, ne? Du bist auch schon, also du bist nicht mehr die quasi für die Akademie da hingehen müssen, schon gar nicht, wenn es um Kundenbewertung oder sowas geht. Du hast ja, ich muss nochmal, das muss ich ablesen, sonst kann ich nicht mehr, du hast 4.700 Bewertungen hast du gesammelt, 99% positiv. Ich gehe jetzt mal davon aus, meine Erfahrung sagt mir, das läuft nicht von alleine. Also die Kunden. Wie ist dein Prozedere? Wie hast du es geschafft, Kunden dazu zu bringen, dich zu bewerten? Gute Arbeit gehe ich, ist mal vorausgesetzt, ne?
Ist natürlich erstmal die schiere Anzahl an Kunden, die wir mittlerweile haben. Wir haben über 30, 40.000 Kunden alleine. Das ist natürlich auch ein echtes Nischenprodukt. Wir sind ja spezialisiert auf diesen einen Bereich. Da kann man schon von ausgehen, dass wir auch wissen, was wir da machen. Und das versuchen wir halt durch unsere Bedingungen, Vertragsbedingungen, durch den Preis, aber halt eben durch unseren ganzen Service, den wir anbieten. Und das ist, glaube ich, eigentlich so der große Unterschied, den Kunden einen Service anzubieten, den es halt woanders so nicht gibt. Und das versuchen wir halt in allen Richtungen. Die Erreichbarkeit, versuchen tagaktuell jede E-Mail zu beantworten. Ja, das ist unser eigenes Kundenportal, was wir haben, wo der Kunde die Möglichkeit hat, seine Verträge einzusehen, umzuändern. Das kriegt man so auch nicht vom normalen Versicherer, weil für den die Nische zu klein ist, um das umzusetzen. Und ja, das alles führt dann irgendwie so dazu, dass man dann auch ein paar gute Bewertungen bekommt.
Ja, ein
Darf
paar
ich da
gute.
was reinfragen,
Ja.
Marco? Weil das interessiert mich wirklich, weil ich habe es mir ja auch intensiv angeschaut im Rahmen der Jury. Und was mich wirklich da auch beeindruckt hat, Norm, auch die Geschwindigkeit und die Qualität, mit der ihr auch diese vielen Kundenkommentare nachher wieder kommentiert. Also auch wirklich gerade die negativen. Ich habe mir wirklich, ich meine, die positiven, ja, vielen Dank für dein nettes Feedback oder sowas. Das haben sie alle, das ist auch relativ eindimensional, aber dieses Antworten auf Kritik, und das habt ihr echt in einer Art und Weise gemacht. Und da merkt man halt, es sind weder Standardantworten, noch kann das irgendjemand schreiben, der nicht wirklich auch diesen Servicegedanken im Herzen trägt, weil man merkt auch die Betroffenheit, wenn ein Kunde sich negativ äußert, dass man schon erstmal überlegt, was haben wir da falsch gemacht, aber dann unbedingt auch in die Offensive geht und sagt, ey, lass uns darüber reden und wir haben probiert, dich zu erreichen, du warst nicht erreichbar, bitte melde dich nochmal bei uns. Also das hat mich wirklich schwer beeindruckt, weil das sieht man sehr selten, dass gerade dieser Umgang mit negativen Kundenbewertungen da dann auch, glaube ich, ein Hebel wiederum ist, Leute, die da vielleicht noch ein bisschen überlegen, dann wieder zu schubsen und zu sagen, ey, guck mal, wie die mit den Leuten umgehen, das ist ja richtig, richtig gut. Wer macht das bei euch, wenn ich fragen darf? Also
Ja, wir alle. Also wenn sollte da mal eine negative Bewertung kommen, dann sitzen wir da schon natürlich alle dran und besprechen das, wer da den Kunden bedient hat, was ist da schiefgelaufen, was können wir noch retten. Versuchen es aber auch möglichst schon im Vorfeld zu verhindern, natürlich, dass das passiert. Aber wie man so als Vermittler immer so ein bisschen dazwischen hängt, zwischen Kunden und Versicherungsgesellschaft, ist das halt manchmal auch nicht so ganz einfach.
Aber habt ihr da eine Prozedur, wenn du sagst, ihr tut das zusammen besprechen im Team und wie Frank gesagt, ihr macht das ja relativ schnell. Das heißt, ihr sagt ja nicht, einmal im Monat treffen wir uns den zweiten Freitag und
Nein,
dann.
also wir, in unserem System ploppt das schon auf, wenn es da eine negative Bewertung gibt und da trommel ich sofort alle zusammen und wir reden darüber, klar. Also, das ist das Allerwichtigste.
Ja, aber das ist klar. Also ich weiß ja so. Frank, du kennst ja auch jetzt aus der Branche, also dieses klar, sobald eine negative Bewertung aufploppt, reagieren wir drauf. Wie ist deine Erfahrung? Ist das so klar bei allen?
Nee, deswegen habe ich es erwähnt, also weil das, genau das, ich meine jetzt in Normans Sicht total klar, weil so wie du auch deinen Service oder euren Service beschrieben hast, ist es, glaube ich, genau eure Kern-DNA, eben wirklich den Kunden da in den Mittelpunkt zu stellen. Und trotzdem merken wir auch, dass das bei vielen einfach dieses klassische Buzzword ist, Kundenzentriertheit, ja, immer bis zu dem Punkt, wo man dann sagt, jetzt muss ich dafür aber auch wirklich die Extrameile gehen. Und ich erlebe es eher, dass man dann vielleicht negative Kommentare entweder gar nicht oder versucht zu bereinigen und versucht gar nicht irgendwie in die Wertung gehen zu lassen oder halt eben dann da so eine Standardantwort so, ja, tut uns leid, dass du mit dem Service nicht zufrieden bist und noch alles Gute für dich. Also das ist weit weg von klar in der Branche, aber ich glaube, wenn man diesen, wie gesagt, Serviceanspruch vom Norm und Team sieht, dann ist es wahrscheinlich für die tatsächlich klar und das spürt man auch, wenn man es liest und das spürt man auch, wenn man die Antworten sieht.
Habt ihr eigentlich auch einen gewissen, also wie oft fragt ihr Kunden nach Bewertung? Oder kommt, also von alleine kommt es wahrscheinlich nicht, oder?
Also es gibt, also jeder Kunde hat die Möglichkeit, uns zu bewerten. Er bekommt nach Abschluss, 14 Tage später, bekommt er einen Bewertungslink, der immer aktiv ist. Er kann den zu jeder Zeit verwenden. Weiter gehen wir da nicht drauf ein. Also wir versuchen nicht, den Kunden jetzt zu nötigen, dass er uns bewerten soll unbedingt.
Das macht die Bewertung noch beeindruckender, möchte ich mal festhalten. Also, oder frag, was hast du also?
Total. Also ich sage ja, ich meine, es ist die Mischung aus Anzahl, aus Qualität, aus auch wie gesagt der Art des Umgangs. Das ist schon herausragend. Und ich bleibe dabei, weil du es vorhin gesagt hast. Deswegen sage ich auch, ich hab diese Kategorie echt lieben gelernt, weil worum geht es denn in unserer Branche vor allem besonders? Es geht darum, dass du auch ein Stück weit ein Vertrauensverhältnis zu deinen Kunden aufbaust. Und dieses Vertrauensverhältnis ist letztendlich auch wieder ein Stück weit das, was du zu Recht nach draußen tragen darfst, wenn du es dir verdient hast, weil das ist eine Währung. Und ich glaube, dieses Thema von Vertrauen bei einem immateriellen Gut ist extrem wichtig. Und ich glaube, wir sind jetzt keine Branche, der man per se vertraut. Also ich glaube, deswegen sind Kundenbewertungen super wichtig. Und mir ist es ernsthaft, Markus, erstmals auch in der Vorbereitung auf diese Punktevergabe der Jury aufgefallen, wirklich auch da, wie unterschiedlich das Thema Kundenbewertung, wenn du mal tiefer reinguckst, ist. Also übergeordnet siehst du immer nur so und so viele Sterne und dann haben das 300 Leute gesagt oder drei. Aber wirklich mal da ein bisschen tiefer reinzugucken, ist schon spannend und das ist schon wirklich noch auch von der Qualität richtig unterschiedlich. Ja. Also da sind wir in der Frage der Content-Erstellung, glaube ich, schon in der Branche deutlich weiter als beim Thema Kundenbewertung.
Das, was ich verrückt finde. Weil ich dachte eigentlich, das ist so eine Basis, ne? Eine Grundlage für alles. Aber offensichtlich nicht. Norman, was du hast erzählt, du bist sehr, sehr, sehr speziell, ne? Ja, klar, also Bootsversicherer. Glaubst du denn, also dass in Zukunft das, was du machst, und zwar dieses ganz speziell auf eine Zielgruppe, so die Zukunft mit von der Versicherungsbranche ist, oder glaubst du, es gibt auch noch den Generalisten, der so alles absichert?
Das ist ja anscheinend irgendwie ein sehr großes Thema. Also so nehme ich das für voll, dass viele der Meinung sind, man muss sich jetzt auf irgendwas spezialisieren. Bei mir war das einfach aus dem Zufall heraus. Also ich war vorher auch einfach Vermittler von einem Rundumversicherer, wo alles Mögliche angeboten worden ist. Aber in dem Fall war es bei mir einfach so speziell, dass ich mir ein Jetski gekauft habe und ich wollte das versichern und habe festgestellt, das kann man nirgendwo versichern, zumindest nicht so, dass ich dachte, dass das gut am Ende für mich auch ist. Und konnte dann damals meinen damaligen Versicherer davon überzeugen, mal ein, zwei Risiken einzudecken. Irgendwann waren es dann 500 Jetskis. So wurde die Sache halt immer größer. Dann kam die Nachfrage wegen guter Bootsversicherung. Dann habe ich mich mal angeschaut, was es so auf dem Markt gibt. Das war aber auch halt sehr übersichtlich. Und dann haben wir das halt nach und nach angepasst und verbessert. Mit den Versicherern zusammen. Also, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass man sich unbedingt eine Nische suchen soll, weil man muss die auch erstmal finden. Und wenn man danach sucht, glaube ich, wird es sehr schwer, die zu finden. Das ergibt sich einfach dann so.
Aber okay, wenn wir sagen, okay, Nische muss nicht zwingend sein, aber was glaubst du, wie allgemein, sagen wir jetzt mal, ich habe so ein anderes Podcast-Format, wo ich über 2030 in der Versicherungsbranche rede. Was glaubst du, wie die Zukunft der Versicherungsbranche, und zwar aus Maklersicht, ne? Also Wie läuft Versicherungsvertrieb im Jahr 2030 optimal für, aus deiner Sicht aus?
Optimal so, wie wir das hier machen. Maximaler Kundenservice. Ja, also ich meine, wir verkaufen ja hier Versicherungen und keine Fernseher oder ein Auto. Wir verkaufen irgendwie ein Stück Papier und da steht irgendwie ein Versprechen drin. Und wenn was passiert, dann hofft der Kunde einfach, dass es versichert ist. Der weiß doch gar nicht mehr nach 10 Jahren, was da in den Vertragsbedingungen drin steht. Also muss ich im Vorfeld versuchen, ja, schon alles, irgendwas, was geht, abzudecken, dass ich auch selber guten Hauptes behaupten kann, du bist gut versichert. Also ich verkaufe doch nur Service. Was anderes verkaufe ich nicht.
Frag, was hast du? Ist das, was Norman macht, für dich so die Zukunft der Versicherungsbranche aus Maklersicht?
Keine Ahnung. Also ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich sehe momentan schon, dass sich die Welt einerseits schnell bewegt, also sind wir eine unheimlich hohe Dynamik im Markt haben, die ich wahrnehme. Das ist, entweder sind es die Konsolidierer, die dann natürlich einen ganz schönen Druck auf das System geben und vor allem auch in der Frage, dass sich da Machtverhältnisse ein Stück weit auch verschieben können. Du hast immer noch so vor den Toren die ganzen online-abschlussfähigen Themen stehen. Jetzt mal Check24 als prominentes Beispiel, also wo du sagst, vielleicht ist auch das nochmal ein Thema mit immer besser werdender KI mit immer weiter fortschreitender Digitalisierung. Vielleicht ist auch das nochmal so ein Game Changer in der Zukunft. Aber ich glaube, wenn man mal auf den normalen Maklermarkt guckt und auch der wird eine Zukunft haben, da bin ich mir ziemlich sicher, dann glaube ich auch wie Norm, dass es nicht zwingend notwendig ist, sich zu spezialisieren. Also ich glaube, eine Zielgruppe ist nicht elementar notwendig. Es geht nur um die Frage, hast du für dich eine Kundengewinnungsstrategie? Also egal wie die aussieht, du kannst es auch als jemand machen, der sagt, ich habe im Endeffekt den Bauchladen. Du brauchst aber halt einen Zugang zu Kunden, wo auch immer die herkommen. Und ich glaube, die Spezialisierung hilft dir einfach, wenn du das Netz auswerfen möchtest. Und je klarer ist der Köder, der da drin ist, desto eher beißt wahrscheinlich auch was an. Vielleicht kann man es so fassen. Also, dass der Norm sich natürlich leicht tut, wenn du das Angebot Boos-Versicherung rauswirfst, auch deine Zielgruppe zu adressieren, auch griffig dafür aufzutreten, das ist vorhin gesagt, durch diesen vielleicht auch Wahrnehmungsfilter von potenziellen Kunden überhaupt erstmal durchzukommen. Da ist, glaube ich, eine Zielgruppe oder eine Spezialisierung super interessant, aber auch da bin ich beim Norm, sie krampfhaft zu suchen. Und jetzt, ich schreibe mir mal irgendeine Zielgruppe auf die Visitenkarte oder auf die Homepage, weiß ich nicht, ob das jetzt der klügste Ansatz ist. Ich glaube, dann ist es gut, wenn es von Anfang bis Ende gedacht ist. Also nicht einfach nur, ich schreibe vorne eine Zielgruppe hin und hinten kommt dann einfach nur allgemein das, was immer kommt, sondern dass man es halt auch wirklich lebt. Und das, was der Norm gesagt hat, das unterschreibe ich total, dass wenn du etwas mit Herzblut machst und diesen Service auch lebst, dann wird es Kunden geben, die es zu schätzen wissen, die auch bereit sind, das weiterzuerzählen. Und dann ist es schon alleine eine Kundengewinnungsstrategie. Jetzt ist es natürlich, wie gesagt, mit einer Zielgruppe und einem guten Service vielleicht ein Stück leichter, sich dann in dem ja, Feld der Bootbesitzer auch rumzusprechen oder da ein bisschen durchzudringen, das geht wahrscheinlich auch anders. Also ich glaube, es gibt da, also aus meiner Welt gibt es da keine klare Antwort von so sieht morgen der Versicherungsvertrieb aus. Ich glaube, du kannst nur eins probieren, jetzt aus Gesellschaftssicht dich möglichst flexibel aufzustellen für das, was da kommen kann, ja, und möglichst interne Hürden abzubauen. Das gibt es ja bei den Versichern auch noch ganz oft, dass du halt an irgendwelchen internen Regulatorien, Regionalprinzipien etc. dann doch scheiterst, wenn du dich mit der Welt beschäftigen möchtest, so wie sie heute einfach da draußen ist. Aus Versicherungsmaklersicht, glaube ich, brauchst du einfach für dich eine Strategie, die dir hoffentlich nachhaltig neue Kunden bringt. Oder du bist in deinem Verwaltungsapparat so schlank, dass du keine neuen brauchst. Auch das mag gehen. Aber das wäre so jetzt mal meine 5 Cent zum Thema, wie sieht der Versicherungsvertrieb in der Zukunft aus?
Wo du gerade die Wortspiele mir einfach gemacht hast mit Netz reinwerfen und auf Boot eingefahren, auf die Bootsversicherung von Norman nochmal eingegangen bist, ist mir eingefallen, du hast vorher auch gesagt, das ist vollkommen außerhalb deiner Komfortzone, weil du beruflich als LV 78 schon mal relativ wenig mit Bootsversicherung zu tun hast, gar nichts. Was hast du da, was hat dich am meisten eigentlich fasziniert an dem Thema? Also, du mir da von außen drauf schaut.
Also, was an der Zielgruppe natürlich spannend ist, ist, dass man sagen muss, also mit Booten verbindet man jetzt neben der Frage, man muss es sich erstmal leisten können, ein Boot, aber natürlich hat das immer auch so ein Stück weit was von Freiheit. Also, du fährst raus aufs Meer oder du fährst raus auf den See. Ich verbinde mit Booten immer so ein Stück weit ein Freiheitsgefühl. Und ich glaube, dementsprechend haben die Leute, aber das ist jetzt eine reine Mutmaßung, da ist enorm viel tiefer in seiner Zielgruppe drin, glaube ich, zu diesem Gegenstand Boot, wo man sagen kann, am Ende ist es die Versicherung von einem Boot wie von einem Auto auch. Aber ich glaube, wie Autos haben auch Boote einen hohen emotionalen Wert für den Besitzer. Und dementsprechend ist wahrscheinlich auch das Thema Versicherungen für dieses Thema auch ein wichtiges, ein emotional wichtiges. Und was mich wirklich beeindruckt hat, wie es auch schon mehrfach gesagt, ist einfach dieses Herzblut, was man aus jeder einzelnen Sache, die man sich anschauen kann, jetzt mal als Externer, wenn man sich auf die Homepage guckt, wenn man die Bewertung anguckt, wenn man sich die Werbungen anguckt. Also es wirkt wirklich wie aus einem Guss. Es ist eine super klare Positionierung, die aber nicht aufgesetzt wirkt. Also was ich gerade gesagt habe, so, okay, Boote scheint irgendwie spannend zu sein, da wollen wir jetzt mal der Bootsversicherungsmakler sein. Also da merkt man schon die Leidenschaft fürs Thema. Und ich glaube, das merkt am Ende des Tages dann halt eben auch der potenzielle Kunde. Also deswegen ist es nicht so leicht, einfach zu sagen, ich habe eine Zielgruppe und bin dann da auch erfolgreich.
Norman hat Frank recht, ist das ein sehr emotionales Thema? Also sind, ja.
Deswegen, wir sind ja auch auf allen Veranstaltungen, die es irgendwie gibt, ob das irgendwelche Treffen sind, ob das irgendwelche Messen sind. Ja, wir sind online natürlich auch überall aktiv, wo es irgendwie nur geht, in welchen Foren. Ja, also wir sponsoren irgendwelche Sportler, die um die Welt segeln. Also wir sind da voll mit dabei.
Okay, wir so ganz klar, so ganz selbstverständlich, natürlich sind wir überall da, wo halt Bootsbesitzer sind, natürlich sponsern wir
Genau.
die, weil es ist einfach so selbstverständlich, als wäre das halt so der Standard im Markt. Ist er nicht.
Das ist das, was ich gemeint habe, Marco. Ich glaube, du musst eine Zielgruppe halt wirklich in all ihren Facetten dann auch annehmen. Also du kannst nicht sagen, ich hätte gerne einfach nur jeden, der sich ein Boot leisten kann als Kunde, sondern du musst halt dann mit dem Thema auch wirklich tiefer verschmelzen. Und das ist, glaube ich, eine echte Herausforderung, weil ich glaube, viele tun sich tatsächlich sehr, sehr schwer mit der Zielgruppendefinition, weil sie einfach nichts haben, wo sie sagen, da ist jetzt für mich so ein tieferer, so eine tiefere Liebe vielleicht zu einem Thema, das sich dann auch noch im Versicherungskontext gut umsetzen lässt. Und deswegen nochmal bleibe ich dabei, man braucht nicht dringend eine Zielgruppe oder nicht zwingend, aber wenn man eine hat in der Qualität wie jetzt beim Norm, dann ist es natürlich eine Waffe, das ist ganz klar. Und vielleicht eins noch, das ist mir auch nochmal wichtig an der Stelle zu sagen, wir sehen ja auch beim Thema Zielgruppe ganz unterschiedliche Ausprägungen. Also du hast ganz oft Ausprägung Richtung Hobby, du hast aber auch Ausprägung Richtung Beruf, also dass man sich jemand auf eine Berufsgruppe stürzt oder wie gesagt auf ein Hobby und da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Ausprägungen und je nachdem, was es letztendlich ist, kannst du natürlich auch mit diesen Zielgruppen anders arbeiten. Also das glaube ich ist auch nicht ganz uninteressant, wenn man dann in die Richtung der Versicherer wieder denkt, ich brauche ein Sonderkonzept für, der Norm hat es jetzt gesagt, als Assekurateur, was dann vielleicht so die höchste Form dessen ist, aber wir haben es ja auch ganz oft, dass jemand mit einer vermeintlich interessanten Zielgruppe kommt und sagt, ich habe hier eine Zielgruppe, lass uns mal für die eine spezielle BU machen. Und dann ist es schon ein Riesenunterschied, ob ich eine Zielgruppe Hobby habe, wo hinten dran alle möglichen Berufe kommen können, oder ob ich eine Zielgruppe habe, die spitz auf irgendeinen Beruf geht. Und dementsprechend muss man sich auch immer überlegen, wo kann ich mit meinem Zielgruppenthema vielleicht auch dann ankern. Hobby kann wieder spannend sein für die Sachversicherung. Ja, also das ist dann eher ein Thema, wo man sagt, da kann das Hobby vielleicht abgesichert werden. Wenn wir uns gerade so ein Timo Vierro denken mit dem Thema Sauchsport, da ist natürlich das Equipment ein Thema, da kannst du für die Sachversicherung was draus machen. Also es ist schon mal, glaube ich, auch, wie gesagt, ein spannendes Feld, diese ganze Zielgruppendiskussion.
Das definitiv. Wir sind auch schon fast am Ende. Und du hast aber gerade schon ein paar Tipps gegeben. Aber zum Schluss will ich euch beide nochmal fragen nach euren goldenen Tipps. Oder was ist einfach so, wenn Leute, die im Online-Marketing entweder aktiv werden wollen oder besser werden wollen, was wäre denn dein Tipp, Frank, an die? Was sollen die machen? Was ist dann einer Tipp, bester Tipp?
Ich tue mir mit Tipps immer so schwer, weil ich bin jetzt ja nun wirklich kein Social Media Experte oder niemand, der da irgendwie Coachings in dem Bereich anbietet. Ich glaube, was ich jetzt aus der Erfahrung zumindest sagen kann, dass wir doch viele, viele Makler begleitet haben teilweise, aber auch einfach gerne im Austausch sind und uns gerne anhören, wie machen sie das? Und was sich immer wieder so ein Stück weit rauskristallisiert ist, dass es eigentlich nur zwei Wege gibt. Entweder du machst das ganze Thema Social Media und online als Hobby, dann ist es vollkommen in Ordnung, dann machst du es so, wie du es möchtest und so, wie du es magst. Aber ohne Erwartungshaltung, dann darfst du auch nicht erwarten, darüber Kunden zu gewinnen oder erwarten, darüber dann wieder Normen irgendwie großartig Kundenreaktionen einzusammeln. Oder du machst es halt eben professionell und dann musst du es aber auch wirklich einplanen, dann musst du es budgetär einplanen, zeitseitig einplanen und du musst es halt auch, und das zeigt auch hier wieder das Beispiel von Nammert, dann musst du es auch leben. Also du kannst nicht einerseits sagen, ich mache ein Serviceversprechen und ich hätte gerne Kundenbewertung im Internet und gleichzeitig ist mir vollkommen wurscht, wenn dann jemand da auch mal negative Bewertung schreibt. Also ich glaube, das ist eine Entscheidung. Und wenn man die Entscheidung getroffen hat, ich möchte Online-Marketing machen, also wirklich für meine Firma, für mein Fortkommen, dann sollte man es tatsächlich dann für sich auch als richtigen Businessplan aufschreiben und dann sollte man es auch professionell ein Stück weit machen, weil ich glaube, dann kann es erfolgreich sein. Und dann gibt es da draußen ganz, ganz viele tolle Unterstützungsmöglichkeiten und Coaches, wie gesagt, die da helfen. Aber das ist, glaube ich, eine Grundentscheidung, die man treffen muss erstmal.
Da kann ich, klar, ja, würde ich auch vollkommen zustimmen. Einfach nur mal so. Also, ne, entweder richtig oder gar nicht, oder? Ne, aus Spaß. Ja, und Tipp jetzt von dir, Norman, was ist denn dein Tipp an Makler, die entweder starten oder erfolgreicher werden wollen online?
Frank hat ja schon eigentlich alles gesagt, aber ja, echt Mehrwert schaffen. Bei mir ist es halt auch die Software, die wir halt unseren Kunden anbieten, die Softwarelösung, die kann man, man muss selber einfach Gas geben und selber das Tempo vorgeben. Die Versicherer werden schon mitziehen, weil die wollen ja auch das Geschäft haben. Genau.
Ein sehr schönes Schlusswort möchte ich festhalten.
Ein Wort in Gottes Ohr, dass die Versicherer da mitziehen. Ich
Ja.
hoffe es ja auch. Ich hoffe es ja auch.
Ja. Na, danke, dass ihr meine Gäste wart und ja, danke für eure Tipps und das Gespräch.
Danke
Danke
auch.
dir.